Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Bei einer Messerattacke während einer öffentlichen Veranstaltung in den USA ist der britische Autor Salman Rushdie schwer verletzt worden. Anne Schneider.
Der 75-jährige Schriftsteller wird künstlich beatmet. Wahrscheinlich wird er ein Auge verlieren, Nerven in einem Arm sind durchtrennt, die Leber wurde durchstochen. Rushdie war am Freitagvormittag in New York Opfer einer Messerattacke geworden, kurz bevor er mit einem Vortrag in einem Kulturzentrum beginnen konnte. Über den mutmaßlichen Täter ist bislang nur bekannt, dass er 24 Jahre alt ist und aus New Jersey kommt. Weder zum Motiv für die Tat noch zum Hintergrund des Täters hat die Polizei bisher etwas bekannt gegeben. Es ist auch noch unklar, ob es sich um einen Einzeltäter handelt und ob die Tat vielleicht doch noch im Zusammenhang mit der Fatwa, also dem Aufruf, Rushdie zu töten, von 1989 steht.
Nach dem Senat hat jetzt auch das US-Repräsentantenhaus ein umfangreiches Klima- und Sozialpaket verabschiedet, das auch die Inflation bekämpfen soll. Lena Stadler.
Jetzt muss nur noch US-Präsident Joe Biden seine Unterschrift unter den Inflation Reduction Act setzen, dann kann er in Kraft treten. Die Demokraten sehen die Verabschiedung des Gesetzes als Erfolg. Dabei war es ursprünglich viel umfangreicher angedacht. Aber um sich die Stimmen aller Senatoren aus den eigenen Reihen zu sichern, mussten die Demokraten viele Abstriche hinnehmen. Das Paket hat mehrere Teile. Unter anderem soll damit der Klimawandel bekämpft werden, indem erneuerbare Energien gefördert werden. Die Treibhausgasemissionen sollen so bis Ende des Jahrzehnts um 40% gegenüber dem Jahr 2005 fallen. Außerdem sollen die Kosten im Gesundheitswesen gesenkt und eine Mindeststeuer für große Konzerne eingeführt werden.
Und unsere Korrespondentin in Washington, Lena Stadler, hatte die Nacht viel zu tun, denn nach der Razzia in einem Wohnsitz des früheren US-Präsidenten Donald Trump sind der Durchsuchungsbefehl und weitere Einzelheiten veröffentlicht worden.
Endlich gibt es ein bisschen mehr Klarheit, was das FBI am Montag bei der Durchsuchung von Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida gefunden hat. Die Beamten haben mehrere Sätze mit als streng geheim markierten Dokumenten beschlagnahmt, darunter demnach auch solche, die den Sicherheitsinteressen der USA schweren Schaden zufügen könnten, wenn sie veröffentlicht würden. Der ebenfalls am Freitag veröffentlichte Durchsuchungsbefehl zeigt, dass Trump mit dem unerlaubten Besitz der Dokumente möglicherweise gegen das Spionagegesetz verstoßen haben könnte. Außerdem nahm das FBI noch weitere Dokumentensätze mit, die als weniger sensibel gelten, aber immer noch als geheim oder vertraulich eingestuft sind.
Gestern wurde bekannt, dass die Mali-Mission der Bundeswehr vorerst ausgesetzt wird. Kritik an Verteidigungsministerin Lambrecht und der Bundesregierung kam heute Morgen im Deutschlandfunk vom CDU-Politiker Henning Otte. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag.
Es fehlt insgesamt ein beherztes politisches Agieren der Ministerin und eine Abstimmung in der Bundesregierung. Alles ist ein bisschen hin und her. Der Schutz der Bundeswehr dort wird gewährleistet demnächst durch El Salvador und Bangladesch. Aber wir müssen ja selbst in der Lage sein, den Schutz zu gewährleisten. Aus unserer Sicht ist die Sicherheit und Stabilität der Sahelzone von besonderer Bedeutung. Würde es dort zu einer Eskalation kommen, würden die dschihadistischen Kräfte gestärkt werden und vor allem der russische Einfluss gestärkt werden. Es darf nicht sein, dass wir keine Sahelstrategie haben. Die Bundesregierung muss jetzt einmal das zur Chefsache erklären. Frieden erwächst aus Stärke, nicht aus Schwäche.
Welche Lehren lassen sich aus dem Abzug der Bundeswehr vor einem Jahr aus Afghanistan ziehen? Dazu sagte in dieser Sendung Bundeswehrhauptmann Markus Grotjan vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte.
Deutschland muss sich vor allem klar sein, wie es mit seinen Angestellten umgehen möchte. Gerade mit Hinblick auf Mali sehen wir, wenn wir da jetzt wieder die Menschen zurücklassen, ohne zu wissen, wer überhaupt in einem Verfahren berücksichtigungswürdig ist, dann wird es wieder wie in Afghanistan sein, je gefährlicher es für die Menschen unten wird, umso mehr sind auf einmal antragsberechtigt. Das kann ja nicht richtig sein. Ich muss mir ja vorher im Klaren sein, wer für mich gearbeitet hat, wer hat Ansprüche und wen muss ich dann hinterher vielleicht auch retten. Grundsätzlich muss ich sagen, es gibt zivile Organisationen wie das Patenschaftsnetzwerk. Wir evakuieren immer noch, wir kriegen auch immer noch Pässe, aber es kostet halt Geld, das können wir nur mit Spenden zurzeit machen, das finden wir sehr schade, da hätten wir uns gerne mehr Unterstützung gewünscht.
Die genauen Ursachen für das Fischsterben in der Oder sind weiterhin unklar. Paul Vorreiter.
Brandenburgs Umweltminister Vogel geht davon aus, dass es mit einer stark erhöhten Salzkonzentration im Wasser zusammenhängen könnte. Es sei auf jeden Fall eine tödliche Fracht, die in dem Fluss mittransportiert worden sei, sagte der Grünen-Politiker am Abend im rbb-Fernsehen. Ob Quecksilberwerte erhöht sein könnten, wie es erste Untersuchungen gezeigt haben, werde weiter überprüft. Vogel betonte, dass Quecksilber als Fischgift langfristig wirke. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei es aber nicht in solchen Mengen in die Oder eingebracht worden, dass es ein Fischsterben hätte auslösen können. Vogel sieht die Umweltkatastrophe zunächst auf die Oder selbst beschränkt. Er würde nicht so weit gehen, das Grundwasser in Gefahr zu sehen, sagte er.
Hohe Temperaturen und geringe Niederschläge sorgen nicht nur aktuell für niedrige Flusspegel und Probleme bei der Landwirtschaft. Beim Umgang mit dem Klimawandel forderte heute Morgen Oliver Kriescher, grüner Umweltminister in Nordrhein-Westfalen, ein grundsätzliches Umdenken.
Früher wurden Landschaften entwässert. Wir werden das an vielen Stellen umändern müssen und werden Natur schaffen müssen, die Wasser zurückhält. An der einen oder anderen Stelle sicherlich auch Bauwerke, technische Anlagen, die Wasser zurückhalten. Das wird bei Stadtplanung, bei ganz vielen Fragestellungen ein komplettes Umdenken erfordern, weil es ist ja kein Phänomen, was jetzt das ganze Jahr über währt. Wir haben ja durchaus auch dann wieder heftige Regenzeiten. Da müssen wir genau das umgekehrte Problem bekämpfen. Das ist ja die Krux der Klimakrise, dass wir mit diesen Extremen zu kämpfen haben.